Die Woche war gesät mit neuen Meldungen zum Irakkrieg, zu anderen Dingen. In der heutigen Predigt geht es um Themen, um die es vielleicht auch im Irakkrieg geht. Es geht um ein Volk, das unterdrückt wurde. Es geht um einen Einmarsch oder um einen Einzug in eine Hauptstadt. Und es geht um eine begeisternd jubelnde Menschenmenge, die, so hoffen viele, den Befreier willkommen heißt. Viele Parallelen, scheinbare Parallelen zum Golfkrieg. Ich hatte überlegt, ob ich dann darauf eingehen soll, habe mich aber entschieden, dass ich das nicht tue, um nicht durch meine politischen Einordnungen von den eigentlichen Aussagen des Textes abzulenken. Also das nur als Vorbemerkung. Mir ist nicht entgangen, dass da Parallelen sind, aber ich denke, wir konzentrieren uns auf das, was die Bibel hier zu sagen hat, zu uns zu sagen hat. Das ist schon ziemlich viel. Es wird langsam wärmer draußen. Zeit, um mit Kindern, Enkelkindern, Freunden in Streichelzoos zu gehen. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, wie viele Tiere dort herumlaufen, meistens Schafe, Ziegen, das ein oder andere Kaninchen, Meerschweinchen, sogar echte Schweine sind dort anzutreffen, aber ganz, ganz selten Esel. Esel haben bei uns in Deutschland ein hochgradiges Imageproblem. Während alle Mädels ganz begeistert oder viele Mädels ganz begeistert erzählen, wie toll Pferde sind, würde keiner freiwillig auf einem Esel reiten. Esel gelten bei uns als eigensinnig, störrig, langweilig, grau und wenig attraktiv. In unserer Predigt gehen wir in eine Zeit zurück, in der die Esel dieses Imageproblem noch nicht hatten, sondern als besonderes Reittier galten. Nicht für kleine Jungs und Mädels, die noch keinen Führerschein hatten, um was Gescheites zu reiten, sondern ein besonderes Reittier für Könige und Herrscher. Die Politik war schon zu allen Zeiten geprägt von einer gewissen Symbolik. So wird heute darauf geachtet, wer schüttelt wem wie lange die Hand, in welche Kamera hat wer wie reingelächelt. Und in der damaligen Zeit war es wichtig, welches Reittier geritten wurde. Kam ein Herrscher auf einem Pferd daher geritten, dann hatte die Bevölkerung etwas Angst. Denn ein Herrscher auf einem Pferd bedeutete Krieg. Kam der Herrscher allerdings auf einem Esel geritten, dann bedeutete es Frieden. Die Bevölkerung konnte aufatmen, der König oder der Herrscher kommt, um Frieden zu bringen. Wenn Jesus in dem Predigttext, den ich noch vorlesen werde, auf einem Esel dahergeritten kommt, dann nicht, weil er sich nichts Besseres leisten konnte oder sagte, auch das Grau des Esels, das passt auch zu meinem grauen Anzug, sondern um zwei Dinge deutlich zu machen. Zum einen, ich komme und bringe Frieden. Und das andere ist, angelehnt an Zacharja 9, Vers 9, dort ist darauf hingewiesen, dass der Messias auf einem Esel geritten kommen wird, ist die Botschaft, ich bin der Messias. Ich bringe euch Frieden und ich bin der Messias. Die Begebenheit ereignete sich kurz vor dem Passafest. Das Passafest war das große religiöse Mega-Ereignis in Israel. Jeder, der konnte, kam nach Jerusalem. Alle Hotels, Pensionen und Privatunterkünfte waren ausgebucht in der Stadt, um die Stadt herum. Alle wollten gemeinsam feiern, Gott loben und an den Auszug aus Jerusalem gedenken. So kam es, dass auch schon kurz vor diesem Passafest die Massen in Jerusalem waren und auch die Massen auf die Straße strömten, als Jesus kam. Ich lese den Predigttext. Er steht in Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Johannes 12, die Verse 12 bis 19. Am nächsten Tag verbreitete sich in der ganzen Stadt die Nachricht, dass Jesus auf dem Wege nach Jerusalem war. Da brachen die Menschen Palmenzweige ab, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu: Gelobt sei Gott! Gelobt sei, der in Gottes Namen kommt! Heil dem König von Israel! Jesus ritt auf einem Eselsfohlen in die Stadt. Damit erfüllte sich das Prophetenwort: Fürchte dich nicht, du Volk Israel, dein König kommt. Er reitet auf einem Eselsfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich hier die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus seinen Freund Lazarus aus dem Grab gerufen und wieder zum Leben erweckt hatte, erzählten es weiter. Deswegen liefen Jesus auch so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der solche Wunder vollbringt. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor: Nun seht ihr, dass ihr so nichts erreicht. Alle Welt rennt ihm hinterher. Die Menschen waren zu Tausenden von Jesus begeistert. Er war der absolute Mega-Superstar seiner Zeit. Er war bekannt, die Leute hatten mitbekommen, welche Wunder er vollbracht hatte. Gar diese außergewöhnliche Wunder, dass ein Toter, sprich Lazarus, von den Toten wieder zum Leben auferweckt wurde. Und sie strömten an die Straße, als sie hörten, Jesus kommt, um gemeinsam ihn zu feiern und ihm einen würdigen Einzug zu bescheren. Käme Jesus heute und würden die Menschen auf die Straße strömen, würden sie vielleicht singen: So ein Tag, so wunderschön wie heute, oder We are the Champion, oder welches Lied auch immer bei besonderen Ereignissen gesungen wird. Damals war die Zeit religiöser. Die Menschen haben also nicht so einen Tag so wunderschön wie heute gesungen, sondern sie haben einen Psalm gesungen, der nur bei ganz besonderen Gelegenheiten gesungen wurde. Es handelt sich um Psalm 118. Der Psalm 118 ist einer von sechs sogenannten Hallel-Psalmen. Es kommt aus dem Hebräischen und bedeutet Lobpreispsalm. Also Psalmen, in denen Gott auf besondere Art gelobt wird. Psalmen, die jeder jüdische Junge auswendig können musste. Ein Psalm, den das ganze Volk auswendig konnte, das beim Laubhüttenfest gesungen wurde, dem fröhlichsten Fest der Juden, und bei dem Palmzweige abgeschlagen wurden und damit Jesus begrüßt wurde. Die Menschen standen also zu Tausenden an der Straße, waren begeistert, feierten. Es gibt eine gute Möglichkeit, Paare in Verlegenheit zu bringen. Sie können es mal ausprobieren. Wenn Sie auf Paare zugehen, greifen sich einen raus, den Mann oder die Frau, das ist oft egal, und fragen: Was begeistert Sie an Ihrem Partner? Was begeistert Sie an Ihrem Partner? Da gibt es natürlich einige, die können zunächst nicht antworten, weil sie so viel im Kopf haben, was sie in einem Partner begeistert, dass sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Aber es gibt auch genügend andere, die gar nicht mehr wissen, wofür sie sich beim anderen begeistern können. Wenn jemand Sie fragt oder mich fragt, nicht was begeistert dich oder Sie an einem Freund oder an einem Partner, sondern was begeistert Sie an Jesus? Was würden Sie antworten? Was begeistert Sie an Jesus Christus? Und welche Qualität hatte Ihre Antwort? Ist es ein Bekenntnis mit den Lippen, dass Sie sagen: Ja, mich begeistert an Jesus, dass er mich liebt. Punkt. Oder ist es ein Bekenntnis, das auch aus dem Herzen kommt? Dass sie sagen, jawohl, mich begeistert an Jesus Christus, dass er mich liebt. Und das kann ich festmachen an Erlebnissen, die ich mit Jesus Christus habe, dass er mich bewahrt hat oder dass er mich für dies und das ausgesucht hat, dass ich im Alltag spüre, wie er mich liebt. Wofür begeistern Sie sich an Jesus Christus? Ist es die Tatsache, an die wir besonders an Ostern, aber ich hoffe auch an jedem anderen Tag im Jahr denken, dass er für unsere Sünden gestorben und wieder auferstanden ist? Begeistern wir uns für Jesus Christus, den Befreier? Wofür begeistern wir uns? Wenn wir Beziehungen beobachten, ich hoffe nicht die eigenen, aber vielleicht auch die eigenen, dann sehen wir, dass am Anfang oft die Begeisterung steht, das Miteinander. Und aus diesem Miteinander irgendwann ein routiniertes Nebeneinander wird. Und aus dem routinierten Nebeneinander wird oft ein Auseinander. Und ich wünsche mir, je nachdem, wo Sie, auch wo ich mich in meinem Christsein einordne, in der Beziehung zu Jesus Christus, dass kein Auseinander wird, sondern wenn ich merke, es ist kein Miteinander mehr, sondern es ist ein Nebeneinander, dass ich überlege, wie kann ich wieder Jesus Christus neu entdecken, wie kann ich mich wieder neu für ihn begeistern. Die Menschen zur Zeit Jesu, konnten ihn noch nicht in seiner ganzen Breite seiner Botschaft erkennen. Jesus Christus war noch nicht am Kreuz gestorben, war auch noch nicht auferstanden. Sie feierten Jesus als den großen Wundertäter. Zumindest die einen. Und die anderen feierten Jesus als den Befreier. Sagten sich, hey, da kommt endlich der Mann, der uns von den Römern, von der Besatzungsmacht befreien wird. Die Menschen kamen an die Straße aus den unterschiedlichsten Motiven. Es ist auch zu überlegen, die Menschen, die damals an die Straße kamen, würden die auch heute in unsere Gemeinde kommen? Sind die vielleicht da? Sind wir da? Sind wir mit dabei? Finden wir uns auch in dieser Geschichte an der Straße wieder? Zunächst kamen die Schaulustigen. Schaulustige waren immer dort, wo Jesus sich auch aufhielt. Schaulustige suchen nach Abwechslung, nach Action, Entertainment. Da muss die Post abgehen, da muss was geschehen, entweder positiv oder negativ. Für uns als Gemeinde eine Herausforderung. Wollen wir solche Schaulustige? Brauchen wir solche Schaulustige? Jesus sagte ja. Jesus hat seine Wunder öffentlich getätigt und ist damit dem Bedürfnis der Schaulustigen entgegengekommen. Er hat was getan für die Leute, die Action haben wollten und Abwechslung. Aber er hat sie auch direkt angesprochen und direkt herausgefordert und gezeigt, bitteschön, nicht an der Oberfläche stehen bleiben, sondern einsteigen in die Tiefe. Eine Herausforderung für uns im normalen Gottesdienst trifft man selten Schaulustige. Die meisten sind aus anderen Gründen hier. Aber bei anderen Gemeindeveranstaltungen, die außergewöhnlich sind, besonders, da kommen Menschen, denen es nur um die Abwechslung geht, was erleben. Und wir sind herausgefordert, Sie, genauso wie ich, auf diese Menschen zuzugehen und sie einzuladen zu einer Beziehung. Nicht mit dem Fernglas stehen zu bleiben, sondern einzusteigen in den persönlichen Kontakt zu uns als Gemeinde und auch zu Jesus Christus. Zu den Schaulustigen gesellten sich Gegner. Die Schaulustigen ließen sich auch später von den Gegnern einspannen, riefen dann auch groß, kreuzige ihn. Die Gegner kamen und sie kamen immer, wenn Jesus auftrat. Sie waren immer mit dabei, folgten Jesus regelmäßig, hatten ein Ziel, dieser Jesus muss ausgeschaltet werden und wollten allein die Fehler und Schwächen Jesu herausfinden. Sie fragen, wie Jesus mit diesen Gegnern umging. Jesus ging, so ist meine Beobachtung, sehr liebevoll mit den Gegnern um, meistens sehr direkt, und er nahm sich relativ wenig Zeit für sie. Das war für mich der Punkt, wo ich in der Vorbereitung dachte, ups, wie sieht's bei mir aus? Jesus war liebevoll direkt und widmete den Gegnern wenig Zeit, während ich, wenn jemand sagt, ach Gott, ist alles, kann man vergessen, den gibt's doch gar nicht, dann steige ich ein in eine große Diskussion und bringe Argument um Argument, was der andere gar nicht hören möchte. Im Umgang mit Gegnern ist es nicht, aus meiner Sicht, nicht empfehlenswert, eine große Argumentendusche aufzuziehen, sondern auch hier wieder in Beziehung einzusteigen. Welche Menschen waren noch am Straßenrand? Es waren also die Schaulustigen, es waren die Gegner unterwegs und es waren sehr zahlreich die Menschen da, die an Jesus Christus interessiert waren. Einige hatten, so wird uns berichtet, die Auferweckung des Lazarus live miterlebt und waren neugierig, was dieser Jesus noch alles zu bieten hatte. Neben diesen Interessierten waren noch andere Interessierten da. Die Menschen, die die Erwartung hatten, Jesus ist der große Befreier der Besatzungsmacht, die Jesus vor ihren politischen Karren spannen wollten. Beiden Gruppen ist gemeinsam, dass sie die Nähe suchten. Aber dann hören die Gemeinsamkeiten schon auf, weil sie die Nähe Jesu suchten. Die erste Gruppe sind die, die offen sind für Jesus. Und ich hoffe und wünsche mir, dass auch heute Morgen einige unter uns sind, die offen sind für Jesus, die interessiert sind. Hey, wer ist der überhaupt? Und was hat er und was hat sein Leben, was hat sein Sein mit meinem Leben zu tun? Welche Angebote hat er zu machen und mir zu machen? Menschen, die offen sind, suchen nach dieser Beziehung zu Jesus. Und wenn jemand unterwegs ist auf der Suche, möchte ich Mut machen, in der Bibel zu lesen. Man kann es gar nicht oft genug betonen, in der Bibel zu lesen, alleine, aber nicht nur alleine. Genauso wichtig ist auch, die Gemeinschaft zu suchen mit anderen und über Bibel ins Gespräch zu kommen und über Glauben ins Gespräch zu kommen, dort mehr zu erfahren. Ich möchte Ihnen Mut machen, wenn Sie nicht von jemand anderem angesprochen werden, der sagt, hey, ich möchte Ihnen helfen, mehr über Jesus zu erfahren, dass Sie auf jemanden zugehen nach dem Gottesdienst und ansprechen und fragen, wo kann ich mehr Informationen bekommen als im Gottesdienst? Ich komme seit einiger Zeit in den Gottesdienst, erfahre dort Neues, aber ich möchte jetzt das persönliche Gespräch. Wir haben an fast jedem Abend der Woche einen Gesprächskreis anzubieten. Warum nicht dort mal hingehen und mehr erfahren? Dann gab es die zweite Gruppe der Interessierten, die Jesus als Befriediger der eigenen Bedürfnisse einspannen wollten. Ein großes Fragezeichen hinter unsere eigene Einstellung gegenüber Jesus. Wie sieht unsere eigene Beziehung zu Jesus Christus aus? Wo erwarten wir von Jesus, dass er uns bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Dass wir sagen, okay, alle sagen, ich bin auf dem Holzpfad, aber Jesus Christus bestätigt mich, ich bin auf dem richtigen Weg. Klammer auf, ohne Jesus wirklich zu fragen, ob man auf dem richtigen Weg ist, Klammer zu. Wo soll Jesus meine Probleme nach meinen Vorstellungen lösen? Und wo frage ich nicht nach seinen Vorstellungen? Wo soll Jesus meine Probleme nach meinen Vorstellungen lösen? Eine Gefahr, in die vielleicht wir alle, ich zumindest, aber auch einige andere, immer wieder reinrutschen und reinrutschen können, die auch verständlich ist. Aber ich möchte es mal mit dem Arztbesuch vergleichen. Jeder von uns kennt Ärzte. Jeder von uns war schon bei Ärzten. Und es ist absurd oder wirkt absurd, wenn ich zum Arzt gehe und sage, Herr Doktor oder Frau Doktor, ich habe folgende Krankheit, fertige Diagnose, die können wir auf die Art und Weise behandeln. Ich bitte Sie nur noch um Ihr Kopfnicken. Und der Arzt sagt, ist okay, könnt wieder gehen. Und ich sage dann, ein absolut Spitzenarzt hat genau das herausgefunden, was ich ihm gesagt habe und genau meine Behandlungsmethode bestätigt. Da würde jeder nach Hause gehen und sagen, was ist das für einer? Warum lassen wir so jemanden lange studieren? Und dann nickt er nur ab, was ich sage. Ein guter Arzt stellt seine eigene Diagnose und findet vielleicht ganz andere Sachen heraus als die, die wir angenommen haben. Und wir werden uns ihm anvertrauen und hoffen und erwarten, dass seine Behandlungsmethode die richtige für uns ist. Wenn wir gegenüber Ärzten so auftreten, warum gegenüber Jesus nicht? Warum nicht Jesus begegnen und sagen, hey, ich möchte erfahren und erleben, was du vorhast. Und ich möchte mehr lernen von dir. Es gab die Schaulustigen, es gab die Gegner, es gab die an Jesus Interessierten am Straßenrand und es gab abschließend die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Nicht nur zu 12, sondern es waren ja noch etliche andere, die Jesus nachfolgten und in dieser Gemeinschaft mit ihm lebten. Ich habe mir mal hingeschrieben, eine Ansammlung erfreulich menschlicher Menschen. Eine Ansammlung erfreulich menschlicher Menschen. Wenn wir Fußballtrainer wären und hätten diese Mannschaft unter uns, oder wir wären Intendanten und hätten diese Leute als Schauspieler unter unserer Fuchtel oder hätten im Verein oder bei Feuerwehr oder sonstigen Organisationen mit diesen Menschen zu tun, ich behaupte, wir hätten erstmal die Hälfte entlassen und gesagt, brauchen wir nicht, macht ein schlechtes Image und ihr passt hier nicht rein. Ich freue mich, dass es Jesus gelungen ist, diese Menschen miteinander zu vereinen. Sie waren verbunden durch ihre Liebe zu Jesus Christus und durch den Gehorsam in der Nachfolge. Verbunden durch die Liebe zu Jesus Christus, trotz ihrer Unterschiedlichkeit, und durch den Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Ich möchte eine Frage stellen und selber nicht darauf antworten. Was ist mein Beitrag zur Gemeinde? Was ist Ihr Beitrag zur Gemeinde? Ist es Liebe zu Jesus und Gehorsam gegenüber Gott? Fragezeichen. Ist es Liebe zu Jesus und Gehorsam gegenüber Gott? Ich möchte das Gesagte zusammenfassen. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Die Menschen kommen und feiern ihn. Leider wird uns nicht berichtet, was Jesus selbst gedacht und gefühlt hat in dieser Situation. Denn er wusste, dass dieser Weg trotz des Applauses am Kreuz enden wird. Die Menschen kamen, weil sie von Jesus begeistert waren. Die Frage an uns, was begeistert uns, was begeistert Sie, was begeistert mich an Jesus Christus? Und die Herausforderung, unsere Begeisterung immer wieder neu Anschubhilfe leisten, indem wir aussteigen aus dem Nebeneinander und einsteigen in das Miteinander, in die Beziehung zu Jesus Christus. In der Gemeinde ist es sehr leicht, in das Nebeneinander zu kommen. Ich starte als Christ, aber ich werde ein Mensch, der nicht mehr für Gott arbeitet, sondern für die Gemeinde, der nicht mehr die Beziehung zu Jesus Christus sucht, sondern die Beziehung zur Aufgabe oder die Beziehung zu anderen Menschen in der Gemeinde. Wie steht es um meine Begeisterung? Wie steht es um Ihre Begeisterung für Jesus? Uns begegnen vier Gruppen, die sich auf den Weg auf die Straße gemacht haben. Das waren die Schaulustigen. Unsere Frage, wo holen wir Schaulustige aus ihrer Anonymität heraus und laden sie ein zu einer persönlichen Beziehung. Dann waren die Gegner und die Frage, warum viel Zeit in Argumente setzen? Warum nicht lieber die Zeit in Beziehung setzen? Und dann die an Jesus Interessierten schauen, dass man Gemeinschaft mit anderen Christen sucht, dazulernt, weiterentdeckt. Oder wenn man entdeckt, dass man Jesus vor seinen eigenen Karren spannen wollte, das verändern und sagen, ich werde jetzt offen dafür, was Jesus wirklich vorhat. Und die abschließende Frage war die Frage an die Jüngergruppe, was ist mein Beitrag zur Gemeinde? Und ich denke, der wichtigste Beitrag, den jeder Einzelne von uns leisten kann, damit wir hier in Oberzhausen eine lebendige Gemeinde sind, in der Jesus Christus im Mittelpunkt steht, ist, dass wir auf unsere Liebe zu Jesus achten und den Gehorsam gegenüber Gott üben. Amen.